Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Vielleicht sitzt du zu Hause vor dem Rechner oder am PC und schaust gerade diesen Gottesdienst zu. Wir sehen da 4 Kerzen. Heute ist der vierte Advent. Vielen Dank, liebes Singeteam, für das Lied, das ihr gerade gesungen habt. Das habe ich mir gewünscht, weil das relativ gut zu der Predigt passt. Warum? Das werdet ihr mit Sicherheit oder bestimmt nachher noch herausfinden. Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Das Thema der heutigen Predigt ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist Gott für dich? Ist er Kind oder König? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Gott für dich? Ist er Kind oder König? Entschuldigung. Ich möchte jedem von euch heute ganz persönlich die K-Frage stellen. Diejenigen von euch, die sich etwas für Politik interessieren, kennen das. Vor Bundestagswahlen wird in den Parteien immer über die K-Frage entschieden. Wer wird der nächste Kanzler? Wer wird der nächste Kanzler? Ich möchte heute eine etwas andere Frage stellen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Gott für dich? Ist er Kind oder König? Wir glauben an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Heute soll es um den Vater und den Sohn gehen, weil in dem Text, den ich ausgesucht habe, der heute dran ist für die Predigt, geht es um Gott und den Sohn. Heute, am vierten Advent, habe ich mir überlegt, mache ich mit meiner Predigtreihe aus Epheser weiter oder nehme ich eine andere Predigt? Dann habe ich mir den Text durchgelesen, der eigentlich dran wäre in Epheser, und ich habe mir gesagt, der passt wie Faust aufs Auge. Der ist so passend, der Text. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Text zu nehmen und den mit euch anzugucken, durchzulesen und einiges darüber euch weiterzugeben. Ich ermutige euch dazu, Epheser Kapitel 2 aufzuschlagen und möchte mit euch zusammen lesen. Epheser Kapitel 2 von Anfang, die ersten 10 Verse. Wer keine Bibel dabei hat, der kann auch vorne mitlesen. Epheser Kapitel 2 von Anfang. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Soweit der Text. In diesen Versen beschreibt Paulus die Stellung des Gläubigen in der Gnade. In den Versen 1 bis 3 guckt er zuerst in die Vergangenheit. Und in den Versen 4 bis 10 ist er dann in der Gegenwart. Ihr seid. Er beginnt mit den Worten in Vers 1. Ihr wart, wir waren tot. Wir waren tot. Dieses Todsein bezieht sich auf einen Zustand nach der Geburt. Wir kennen vielleicht das Lied »Wie schön, dass du geboren bist« von Rolf Zukowski. »Wir hätten dich sonst sehr vermisst.« Ich weiß nicht, normalerweise kann man keinen vermissen, der nicht geboren ist, es sei denn die Eltern. Aber normalerweise, wenn ich jetzt nicht geboren wird, ich glaube, keiner von euch hätte mich vermisst. Aber hier steht, wir waren tot. Das sagt man normalerweise über jemanden, der gelebt hat und dann tot war. Und dann sagt Paulus hier weiter, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Die Epheser, die haben gelebt. Sie wurden geboren, aber sie waren tot in den Sünden. Lebst du noch? Lebst du noch in der Sünde oder lebst du schon mit Gott? Bist du noch tot in deinen Sünden oder hat Gott dich schon zum Leben erweckt? Auch die Epheser lebten in der Sünde. Genauso, hier steht genauso wie der Rest der Welt. Sie wurden vom Satan, das ist der Teufel, beherrscht. Sie wurden vom Teufel beherrscht. Das heißt, der Teufel hat Macht. Er hat Macht. Er ist nicht so ein machtloses Wesen. Der Teufel hat Macht. Er möchte dich beeinflussen. Vielleicht merkst du es gar nicht, wie er dich gerade um seinen Finger wickelt. Aber der Teufel hat Macht. Und ich möchte dich dazu ermutigen, lies die Bibel und pass auf, dass du mit Gott lebst und nicht mit dem Teufel. Der Teufel möchte nicht, dass du nach Gott fragst und dein Leben nach ihm ausrichtest. Er möchte, dass du ungehorsam bist und für dich selbst lebst, anstatt für Gott. Ursprünglich lebten die Epheser nicht für Gott, sondern sie lebten für sich selbst und für den Teufel. Wenn wir mit oder für den Teufel leben, sind wir tot. Bist du noch tot oder lebst du schon? Ab Vers 4 aber, in Vers 4 kommt die Wende. Da guckt Paulus nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart. Vers 4 fängt mit den Worten an, Gott aber. Gott hat uns lebendig gemacht. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht, das ist ein Vers, den wahrscheinlich jeder von euch auswendig kann. Wenn ihr den noch nicht auswendig könnt, dann bitte, nehmt euch für nächstes Jahr vor, diesen Vers auswendig zu lernen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Wir brauchen nicht mehr tot zu sein, sondern wir dürfen mit Gott leben. Wir waren tot, aber wir dürfen leben. Gott schickte seinen Sohn und damit sind wir bei Weihnachten angelangt. An Weihnachten mit der Geburt von Jesus hat unsere Erlösung angefangen. An Weihnachten hat die Erlösung angefangen. Hanna und ich, wir waren letztes Wochenende in München, weil meine Firma da Weihnachtsfeier gemacht hat und ich habe Hanna dann mitgenommen, weil wir noch das Wochenende in München dran gehangen. Ja, da waren noch auf jeden Fall. Wir waren dort auf dem Weihnachtsmarkt und haben uns auch die Münchner Stadtkrippe angeguckt. Noch ein K. Wir sehen, wer ist Jesus für dich? Kind oder König? Und das Kind ist in der Krippe geboren. Also wir haben uns die Münchner Stadtkrippe angeguckt. Das ist ein K, das ist eine Krippe, wie man sie kennt. Nur, dass das sehr viele Besucher ankommen, um Jesus zu sehen. Da kommen nicht nur die Könige, da kommen nicht nur die Hirten, sondern noch sehr viele andere. Die Krippe wurde 1953 von dem Münchner Bildhauer Reinhold Zöllner gebaut. Über dem Stall, das hat mir ganz besonders gefallen, über dem Stall schwebte eine riesige Krone. Das ist als Zeichen dafür, dass das Kind eigentlich der König ist. Das Kind, das geboren wurde, ist eigentlich der König. Die Krone war überdimensional. Wenn man erstmal in den Stall geguckt hat, ist sie einem erstmal nicht aufgeguckt. Man musste das ganze Bild angucken, eventuell einen Meter zurückgehen und dann das Bild angucken. Beziehungsweise ja, die Zähne. Die Krone über dem Stall. Das Kind in der Krippe ist der König. Damit wären wir bei der K-Frage von heute. Wer ist Jesus für dich? Ist er das Kind oder ist er der König? Wer ist Jesus für dich? Ist er Kind oder König? Der Bildhauer Reinhold Zöllner hat sich noch ein kleines Detail einfallen lassen, das überhaupt nicht in die Zeit von der Geburt von Jesus passt. Ein Besucher bei Jesus am Stall, ich habe gesagt, da sind sehr viele Besucher, nicht so, wie es in der Bibel steht, sondern sehr viele Besucher kommen da zum Kind. Ein Besucher ist in einer bayerischen Tracht, in einer Alpentracht, als ob er wandern würde. Und dieser Besucher hat ein Kreuz mit Jesus auf dem Rücken. Ein Kreuz, wie Jesus am Kreuz hängt. Glaubst du nur an die Krippe oder glaubst du auch an das Kreuz? Das Kreuz, noch ein K. Krippe und Kreuz. Wir haben früher das Lied gesungen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Wenn du an Weihnachten denkst, gehört das Kreuz automatisch dazu. Jeder, der gestern oder vorgestern hier auf dem Weihnachtsmarkt war, hat das Riesenkreuz draußen, mitten auf der Wiese gesehen. Daneben stand die Krippe. Vielleicht hast du dir gedacht, als du hier warst, Moment, ist das nicht irgendwie das falsche Fest? Heute haben wir feiern gerade Advent. Weihnachten ist in 3 Tagen. Da kann man doch nicht ein Kreuz dahinstellen. Aber das Kreuz das Kreuz gehört automatisch zu Weihnachten dazu. Die Krippe und das Kreuz gehören zusammen. Und das war gestern und vorgestern auf dem Weihnachtsmarkt sehr anschaulich dargestellt. Und auch der Besucher in der Münchner Stadtkrippe hat es sehr anschaulich dargestellt, der Bildhauer. Der Besucher kommt mit dem Kreuz auf dem Rücken, auf dem Rucksack. Das Kreuz gehört zu Weihnachten dazu. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. An Weihnachten hat unsere Erlösung begonnen. An Ostern wurde sie vollbracht. Wer ist Jesus für dich? Ist er dein Erlöser oder ist er immer noch das Kind? In der Neues-Leben-Übersetzung steht in Vers 5, dann im zweiten Teil, nur durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Nur. Von Martin Luther stammt das Zitat, das die Bibel nur unterstreicht. Ich hoffe, ich werde das jetzt richtig sagen, das ist Lateinisch und meine Fremdsprachenkenntnisse sind nicht so, ja. Martin Luther sagt, solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, das ist Lateinisch. Auf Deutsch heißt das so viel wie alleine Christus, allein die Schrift, allein durch die Gnade, allein durch Glauben. Nur durch Gnade sind wir gerettet. Hier steht dann in Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind nicht mehr tot. Wir leben bereits jetzt mit Jesus. Dann möchte ich Vers 7 hier vorlesen. Das ist für mich so ein grandioser Vers. Ich lese Vers 7 und Vers 6 und Vers 7 zusammen. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Hier ist der Begriff Reichtum. Wir kennen das Wort Reich. Aber Paulus gebraucht hier eine Steigerung von dem Wort Reich, das es in unserer Sprache gar nicht gibt. Wir kennen Reich, reicher am reichsten. Das habe ich auch nochmal im Internet gegoogelt. Reich, reicher am reichsten. Und Paulus sagt hier, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum, also Paulus sagt, das ist noch mehr als am reichsten. Er sagt, das ist ein überragender Reichtum. In Kapitel 1, Vers 19 hat er über die überragende Größe von Gott gesprochen. Und hier das Gleiche, der überragende Reichtum. Also nicht nur überragend groß, sondern auch überragend reich. So ist Gott. Dazu fehlen uns die Worte. Gott wird hier mit einem überragenden Reichtum an Gnade beschrieben. Deswegen wird er Güte zeigen. Deswegen kann er Güte zeigen. Gott ist gerecht, aber er kann durch den Tod seines Sohnes am Kreuz vergeben. Er kann viel vergeben. Seine Gnade ist überragend groß. Er ist nicht nur reich an Gnade, er ist nicht reicher an Gnade, er ist nicht am reichsten an Gnade, sondern überragend groß an Gnade. Er hat Gnade für Lügner, Gnade für Diebe, Gnade für Einbrecher, Gnade für die Kriminellen, Gnade für Vergewaltiger, ja, sogar Gnade für Kinderschänder. Und jetzt möchte ich dich fragen, denkst du, deine Sünde, das, was du getan hast, wäre so schlimm, dass Gott dir nicht vergeben kann, dass Gott keine Gnade für dich haben kann? Wir sehen hier, er ist überreich an Gnade. Gott, das Einzige, Was du tun musst, ist, dich an ihn zu wenden. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich an ihn zu wenden. Wende dich zu ihm. Die letzten drei Verse dieses Abschnitts lohnen sich wieder, auswendig zu lernen. Ich ermutige echt jeden von euch, lernt sie auswendig. Vielleicht, das Jahr ist jetzt fast zu Ende, vielleicht nutzt du das nächste Jahr dafür, um jede Woche mindestens einen Vers der Bibel auswendig zu lernen. Vielleicht tust du dich mit einigen zusammen und ihr macht eine Challenge daraus, dass ihr sagt, komm, wir möchten zusammen lernen. Wir möchten die Verse auch immer ständig wiederholen. Schreibt ihr Kärtchen, vorne den Vers, hinten die Bibelstelle und lernen sie auswendig. Eben gerade hatten wir Johannes Kapitel 3, Vers 16, den wahrscheinlich viele von euch auswendig kennen. Jetzt die Verse 8 bis 10 lohnen sich auch auswendig zu lernen. Ich möchte die nochmal im Zusammenhang lesen. Ja, ich habe die sogar zusammen auf eine Folie bekommen. Da könnt ihr sie vorne lesen. Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In der Neues Leben-Übersetzung steht, die Errettung, das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Genauso wie in Vers 5 steht, dass Gott uns das neue Leben schenkte. Ein Geschenk. Da ist wieder der Bezug zu Weihnachten. An Weihnachten gibt es auch Geschenke. Und zumindest die Kinder freuen sich auf die Geschenke. Hier steht, es ist eine Gabe Gottes. Zu Weihnachten sprechen wir über den Gabentisch. Auf dem Gabentisch stehen Geschenke. Der Gabentisch steht voller Geschenke und auch voller Plätzchen und Süßigkeiten und alles, was zu Weihnachten dazu gehört. Unsere Werke helfen nie, da nicht weiter bei der Erlösung, bei der Errettung. Ich kann gar nichts. Es hilft nichts, wenn ich jeden Tag eine gute Tat tue. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, die diese Gnade Gottes sehr gut beschreibt. Es ist eine ausgedachte Geschichte, aber ich möchte sie trotzdem hier einmal vorlesen. Die Geschichte heißt 4000 Punkte. 4000 Punkte. Als ein Mensch starb, erschien er bei Petrus an der Himmelstür. Er grüßte kurz und ging auf die Tür zu, aber Petrus stellte sich dazwischen. Nun mal langsam, so schnell geht das nicht. Was ist denn? Stimmt was nicht? Kann ich hier etwa nicht rein? Darauf Petrus, das wollen wir mal sehen. Gibt es hier denn besondere Bedingungen? Ich bin doch ein anständiger Mensch gewesen. Daraufhin sagt Petrus, hat dir denn keiner gesagt, wie man hier hereinkommen kann? Bist du denn keinem Menschen begegnet, der Jesus Christus nachfolgt? Kennst du keinen Pfarrer, der dir das gesagt hat? Ich kenne viele nette Menschen, auch einen netten Pfarrer. Aber vom Sterben und vom Himmel hat mir keiner was gesagt. Darüber haben wir nie gesprochen. Daraufhin sagt Petrus, Wenn dir das bisher keiner gesagt hat, dann sage ich es dir. Hier muss man 4000 Punkte haben. 4000 Punkte? Wie ist das denn gemeint? Was ist das denn? Davon weiß ich ja gar nichts. Daraufhin Petrus, was hast du denn vorzuweisen? Zähl mal auf. Also, ich war ziemlich oft war ich in der Kirche. Ein Punkt. Als mein Partner schwer krank war, habe ich ihn Tag und Nacht gepflegt. Petrus, noch ein Punkt. Ich habe viel für Hilfsaktionen gespendet. Auch ein Punkt. Als die Menschen nichts mehr einfiel, sagte Petrus, ich kann ja mal das dicke Buch holen, in dem wir alles mitgeschrieben haben. Für dich ist da auch eine Seite. Aber eins sage ich dir im Voraus, für jeden gibt es da zwei Spalten. Einen für die Pluspunkte und einen für die Minuspunkte. Da wurden dem Mann die Knie weich und er sagte ganz kleinlaut, wer kann denn dann hier hereinkommen? Wer kann denn dann in den Himmel kommen? Da sagt Petrus, pass auf, das hat unseren Vater auch bewegt. Deshalb hat er mit seinem Sohn überlegt und sich Gedanken gemacht, was zu tun wäre. Aber von den 4000 Punkten ist er nicht abgegangen. Da ging der Sohn auf die Erde. Er hält nun jedem seine Hände hin und bietet ihm an, gib mir deine Minuspunkte. Ich nehme sie mit ans Kreuz. Da habe ich dafür gebüßt. Wer nun zum Kreuz kommt und sich Jesus ausliefert, der bekommt 4000 Pluspunkte auf einmal geschenkt. Und wenn er dann hierher an die Himmelstür kommt und Jesus Christus im Herzen hat und sich zu ihm bekennt, steht ihm die Tür weit offen. Eins muss ich dir noch sagen, das kann man nur auf der Erde klären. 4000 Punkte. Jesus bietet jedem am Kreuz seine Gnade an, ganz ohne Gegenleistung. Ich möchte dich dazu einladen, komm zum Kreuz, komm zu Jesus und bring ihm deine Schuld. Er möchte dir das ewige Leben geben. Aber, und jetzt kommt Vers 10, der letzte Vers. Wir haben gerade die Verse 8 bis 10 im Zusammenhang gelesen. In Vers 10, der Vers 10 fängt an mit dem Wörtchen denn. Das heißt, er bezieht sich auf das, was davor gesagt wurde. Wir sind geschaffen. Denn wir sind sein Gebilde. Wir haben eben das wunderbare Lied gesungen. Vielen Dank. Wie der Töpfer nimmt den Ton. Der Töpfer hat uns geschaffen. Wir sind sein Werk. Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein und gestalte und forme mich. Wozu leben wir auf dieser Erde? Hier steht es. Wir leben für gute Werke. Die guten Werke, die erretten uns nicht. Erretten tut uns allein die Gnade, haben wir eben gelesen. Aber die guten Werke sind, wir leben, um gute Werke zu tun. Wir leben für die guten Werke. Und das Interessante ist, die guten Werke müssen wir nicht selber aus uns hervorbringen, sondern Gott hat die Werke schon vorbereitet. Ich lese den Vers nochmal, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. In ihnen wandeln sollen. Das heißt, ich bin hier, die Werke sind da, ich muss nur noch zugreifen und gehen und die Werke tun. Viele von euch waren gestern, waren an diesem Wochenende, Freitag und Samstag, bei dem Weihnachtsmarkt aktiv. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich, und nicht nur ich, glaube ich, sehr über jeden Einzelnen gefreut, der gesagt hat, ich gehe und mache mit. Du hast die Aufgabe war da und du hast gesagt, ich gehe, ich packe an. Ich muss nur zugreifen. Seit einigen Wochen haben wir, also Hanna und ich, einen Hund. Dreimal am Tag, es ist ein, wie sagt man, ein Mädchen, ein Weibchen, richtig, danke. Also dreimal am Tag bekommt sie etwas zu fressen. Wir stellen dem Hund das Fressen hin, aber zugreifen muss sie selber. Sie muss selber an den Napf gehen und fressen. Sie bekommt das Essen hingestellt, aber sie muss selber gehen und fressen. Sie kann davor sitzen bleiben und das Essen angucken. Ja, sehr schön. Aber dann wird sie verhungern. Sie wird nicht satt werden. Selbst wenn das Essen da steht, wenn der gefüllte Napf da steht, der Hund muss zum Napf gehen und selber essen. Gott hat die guten Werke schon vorbereitet. Das Einzige, was ich tun muss, ist zu schauen, wo sie sind und dann zu handeln. Gott hat die guten Werke schon vorbereitet. Ich möchte jetzt fragen, wer ist Jesus für dich? Ist er das Kind? Mit dem Kind hat unsere Errettung begonnen. Das Kind ist sehr wichtig. Das Kind verdient es, angebetet zu werden. Jesus ist als Kind auf diese Erde gekommen. Aber Jesus Christus, möchte mehr für dich sein als nur das Kind. Er möchte dein König sein. Gerade in der Einleitung haben wir den Vers aus Jesaja Kapitel 9, Vers 6 gehört. Vielen Dank dir dafür, Benni. Euch ist ein Kind geboren. Ich möchte den nochmal vorlesen, den Vers. Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Ich lese ab Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Jesus möchte mehr für dich sein. Er möchte dein König sein. Ist Jesus dein König? Er möchte, dass du ihn als König anerkennst. Jesus ist als Erlöser auf diese Erde gekommen. Kennst du ihn schon als deinen persönlichen Erlöser? In dem Vorspann vor dem Gottesdienst, da ist immer eine Folie eingeblendet, da sind immer mehrere Verse eingeblendet. Unter anderem eine Folie ist mir heute besonders aufgefallen. Das ist die Folie mit dem Vers aus Hiob, Hiob Kapitel 19, Vers 25. Da steht, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Kannst du sagen, dass Jesus, dass Gott dein Erlöser ist? Kannst du sagen, dass Gott dein Erlöser ist? Kannst du sagen, dass dein Erlöser lebt? Ich wünsche es mir. Mein Erlöser lebt. Gott möchte dein Befreier sein. Er möchte dich von deinen Verfehlungen, von deinen Süchten, von deinen schlechten Taten befreien. Gott möchte dein Befreier sein. Gott möchte dein Schöpfer sein. Hast du Gott als deinen Schöpfer akzeptiert? Er hat dich geschaffen und er hat auch die guten Werke geschaffen. Handelst du schon nach diesen guten Werken? Er möchte dein Schöpfer sein. Und er möchte auch der Töpfer sein. Die beiden Wörter habe ich als letztes aufgeschrieben und mir war gar nicht bewusst, dass die sich reimen. Schöpfer und Töpfer. Darf Gott dein Töpfer sein? Lässt du dich von ihm bereitwillig formen und bist bereit, dich verändern zu lassen? Wie wir gerade in dem Lied gesungen haben, wie der Töpfer nimmt den Ton, so gestalte und forme mich. Das sind die Fragen. Und die Personen, die Gott für dich sein möchte. Das sind die Fragen, die du heute, kurz vor Weihnachten, von Gott gestellt bekommst. Gott segne dich im Nachdenken über sein Wort und auch im Tun. Amen.